Recruitment on the Road. Der Staffing-Podcast von ABSCO Deutschland. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Recruitment on the Road, dem Podcast von ABSCO Deutschland, in dem ich dir die spannendsten Persönlichkeiten der Recruitment-Industrie vorstelle. Heute spreche ich mit Thilo Grams und wir finden heraus, wo Thilo herkommt, was er heute macht und vor allen Dingen, was er noch in der Zukunft alles so vorhat. Steig ein, lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Du kennst sicherlich auch diese eine Person, die dir in deiner Karriere immer wieder über den Weg läuft. So geht's mir mit Thilo. Vielleicht liegt es auch daran, dass es wahrscheinlich keinen in der Staffing-Branche gibt, mit dem ich so viel berufliche Gemeinsamkeiten habe wie mit Thilo Grams. Thilo startete nach seinem Sportwissenschaftsstudium in 2003 als Basketballtrainer beim FC Luzern und hat mit mir das Schweizerische gemeinsam. Er ist dann 2004 bei Hayes eingestiegen im Contract IT Engineering. Ich bin 2006 auch im Contract IT Engineering dazugekommen. Er ist dann 2010 in Construction Property gewechselt und 2011 in Life Science, wo wir für eine kurze Zeit mit Alexander Heise sogar den gleichen Chef hatten, weil ich Life Science in der Schweiz geleitet hatte. Von 2013 bis 2015 war er für Hayes in New York und er ist damit einer der wenigen deutschen Staffing-Recruiter, die es ins Ausland geschafft haben. Und da hat er auch eine weitere Parallele mit mir. Von 2007 bis 2019 war er bei Spencer Ogden und damit der direkte Konkurrenz zu meiner damaligen Funktion als Geschäftsführer von Earthstream Deutschland. Seit 2019 ist er bei NES Firecroft und ist ein aktives Deutschlandmitglied, wo wir auch viele Anknüpfungspunkte hatten. Thilo ist also ein Best Practice einer internationalen Karriere. Er versteht es wie wenig andere, die Vorteile aus der deutschen und der angelsächsischen Welt miteinander zu vereinen. Die Anzahl der Mitarbeitenden bei NES, die ihm gefolgt sind, stehen dafür als Referenz. Ich persönlich freue mich jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit Thilo auszutauschen. Und sein Pfälzer oder rheinfränkischer Dialekt erinnert mich immer an meine Aufenthalte beim Hayes HQ in Mannheim. Thilo, es war eine weite Anreise. Danke dafür und herzlich willkommen zu Recruitment on the Road.
Ja, vielen Dank, André. Und danke auch nochmal für den Kommentar hinsichtlich meiner pfälzischen oder kurpfälzischen Herkunft, muss man sagen. Wir sind ja Kurpfälzer.
Ihr seid Kurpfälzer.
Ja, aber die Pfälzer haben natürlich ein sehr vergleichbaren Slang wie wir. Deshalb darf man das auch gerne verwechseln.
Ah, okay. Fun Fact, wissen die wenigsten, aber Kurpfalz war ja mal ein Teil von Bayern.
Richtig.
Und ist ausgetauscht worden.
Richtig. Und der berühmte Stachus war ja früher der Karlsplatz. Oder ist es ja immer noch.
Karlsplatz, ne? Stachus.
Genau. Und der Karl, boah, jetzt machen wir Geschichte hier.
Das ist gut.
Aber benannt nach dem damaligen Kurfürst von der Kurpfalz. Und den Münchnern war es halt immer der Stachus, weil der, so wie ich es weiß, ich bin jetzt bei Geschichte nie gut,
ja,
aber das habe ich mir gemerkt, weil sie natürlich den kurpfälzischen Herrscher damals nicht so mochten. Die Münchner haben sie den Platz nach ihrem dortigen Wirt benannt.
Und das war der Stachuswirt?
Das war der Stachuswirt. Eustachius hieß er, glaube ich. Und deshalb haben sie, und das war der Stachus, der hat das Bier ausgeschenkt. Und ich bitte danach um einen Fact-Check, weil wenn es falsch ist, bitte rausschneiden.
Okay, ja, spannend. Lassen wir das mal stehen. Fokussieren wir uns lieber auf deine Vita und auf die spannende Frage, wie kam es zu Staffing, wie kam es zu Hayes? Wer hat dich da wann wo gecatcht?
Also, wie viele sich jetzt wahrscheinlich denken, die in der Staffing-Industrie unterwegs sind, wusste ich gar nicht, dass es das gibt in der Form, wie wir es machen.
Ja.
Wie du schon in der Anmoderation bereits gesagt hast, ich war nach dem Studium, ich habe Sportwissenschaften, aber auch VWL studiert, mit dem hehren Ziel, ins Sportmanagement zu gehen, habe aber relativ zügig im Studium für mich beschlossen, nichts im Sport zu machen und wollte einen Anzugjob im Büro.
Ja,
so. Und wusste aber noch nicht genau was. Und die Marktlage für Absolventen war sehr schlecht zum damaligen Zeitpunkt. Das weißt du vielleicht auch noch. Ja. Und ich habe mich mit Basketball als Spieler und als auch Honorartrainer, habe ich mein Studium finanziert und habe dann halt ein Engagement beim STV Luzern angenommen als Profitrainer für die erste Herrenmannschaft und die A-Jugend, würde man damals sagen, also U, U20 ist es jetzt. Und aber mit dem Ziel, sich dann halt entsprechend zu bewerben für in Anführungszeichen richtigen Job.
Ja.
So, und damals gab es noch kein LinkedIn und noch kein Xing oder wie es vorher hieß, Open Business Club, sondern irgendwelche Studiennetzwerke, ja. Wer kennt wen und so weiter. Und da gab es eine Anzeige von der Firma und ich bin dann auch aktiv angeschrieben worden, damals schon, von jemandem, dass Studenten gesucht werden für einen Job, ausgerechnet in Mannheim, wo ich ja auch herkomme. Also quasi back to the roots hat mich das gecatcht. Und dann hatte ich ein Gespräch von der damaligen Talent Acquisition Mitarbeiterin und die hat mich eine Stunde gegrillt.
War das die Bettina?
Das war die Dunja Heinrich.
Mhm.
Und die hatte, also wie gesagt, eine Stunde, ein sehr intensives Interview. Sie hat mir wahrscheinlich erklärt, was die Firma macht, aber ich habe es wieder vergessen und bin aber zum Gespräch eingeladen worden. Und Fun Fact hier auch, ich bin einer der Bewerber, die es damals überhaupt geschafft haben, mit einem braunen Pulli auf dem Bewerbungsfoto ins Erstgespräch zu schaffen. Man muss sich ja überlegen, damals war noch harter Business Dresscode, ja. Anzug, Krawatte. Und mich haben sie trotzdem eingeladen. Und dort war dann auch der erste Satz im Gespräch, Herr Kram, Sie gefallen mir hier jetzt viel besser als auf dem Foto. Und das erste Gespräch war tatsächlich mit Dirk Hahn und Martin Meder.
Oh je.
An der Stelle auch nochmal herzliche Grüße.
Ja.
Dirk ist ja jetzt CEO,
ja.
bei Hays PLC und Martin bei den Kollegen von Source.
Ja.
Und dort hatte ich dann in dem Gespräch mir gedacht, ist mir eigentlich egal, was die hier machen. Ich will dabei sein, ist ein cooler Laden. Ja, und dann ging's los.
The rest is
klassische
Story.
The rest is Story mit allen Höhen und Tiefen. Wie jeder Rookie hatte ich auch Anfang Angst, das Telefon in die Hand zu nehmen. Ja.
Dann sind wir direkt an der Überleitung. Highlights und Downlights. Was waren denn in deiner Heißzeit und danach deine High und Downlights?
Also ganz klar, man muss eigentlich sagen, für mich war meine Zeit in New York für Hays High und Low Light zugleich. Geschäftlich waren wir erfolgreich, aber den größten Lerneffekt hatte ich, indem ich die kulturelle Komponente unterschätzt habe. Nicht einmal im Hinblick auf die Mitarbeiterführung, sondern auch tatsächlich das Managing Up. Und war für mich ein größer Lerneffekt. Ich hatte jetzt kein gutes Verhältnis zu meinem Chef gehabt. Da muss ich aber auch ehrlich gesagt sagen, dass es ein Stück an mir lag auch und daraus habe ich sicherlich am meisten auch gelernt. Aber es war sicherlich kein Highlight meiner Karriere.
War eine taffe Zeit.
Ja, nee, also es war eine geile Zeit eigentlich in Summe. Also wie gesagt, es ist ein gemischtes Gefühl. Also wir hatten eine tolle Zeit, wir hatten auch ein tolles Business aufgebaut. Hays hat damals eine Akquisition gemacht und danach war für mich dann die Opportunity nicht da, auch weil ich halt da jetzt nicht unbedingt geglänzt habe in der Beziehung zu meinem Chef.
Aber hat dich dann ausgezeichnet, um dann später in internationalen Firmen wie jetzt NRS Firecroft Karriere zu machen? Sonst hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht, oder?
Nö, die Erfahrung war top und ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, die Chance zu nutzen, wenn man beim internationalen Recruiting-Unternehmen arbeitet, das zu tun und leicht ist es nicht. Man sollte auch das Thema interkulturelle Kompetenz ist auch sicherlich das, was mich jetzt auszeichnet und warum ich jetzt auch in meinen aktuellen Rollen oder in den letzten Rollen erfolgreich war. Also dieses Thema für eine englische Company in Deutschland ein Business aufzubauen mit dem lokalen Wissen, aber auch diese Brücke zu schlagen kulturell, genau. zu der Führung.
Jetzt wird wahrscheinlich der geneigte Zuhörer sagen, warum Hays ist doch auch ein internationales Unternehmen, aber da können wir sagen, die Hays, die wir damals kennengelernt haben, war ein sehr deutsches, sehr regionales, aus einer Akquisition hervorgegangenes Unternehmen und war gar nicht so international damals, gell?
Genau, durch diese Akquisition war ja schon ein sehr großes Unternehmen damals und war eine tolle Wachstumszeit, aber es war tatsächlich, als wenn man im mittleren Management, so wie wir, unterwegs waren, dann am Ende hat man trotzdem relativ wenig Kontakt zu den Kollegen im Ausland gehabt.
Genau, ja, war sehr abgeschirmt.
Ja.
Wenn du das jetzt vergleichst, sagst interkulturelle Erfahrung, was ist der Unterschied für dich im Vertrieb gewesen in Deutschland, England, Amerika?
Also ganz klar zunächst mal, der Markt ist viel dichter als in Deutschland. Damals beim klassischen, gehen wir mal vom klassischen Telefonvertrieb aus, den wir damals gemacht haben, hat man 10 Anrufe gebraucht, um einen Entscheider an der Strippe zu haben. Und New York City ist ja nochmal speziell, ist ja auch nicht vergleichbar mit dem Rest der USA. Da hast du gar keinen erreicht auf dem Festnetz. Ja, also es läuft viel mehr über Networking-Kompetenz, wer kennt wen, und das Thema Netzwerk ist da absolut absolut nochmal wichtiger als die reine Fleißarbeit.
Ich sage ja immer so, ich weiß nicht, ob du mir dabei pflichtest, der deutsche Markt hängt so der englischen, amerikanischen Entwicklung immer so 6 bis 9 Jahre hinterher und die Trends, die man dort sieht, sieht man dann früher oder später hier in Deutschland auch. Und ich glaube, das ist nicht erreichen vom Telefon, das ist mehr geworden, ja, heutzutage.
Absolut. Also der Vertrieb hat sich auch seit der Covid-Pandemie und der Homeoffice-Präsenz nochmal komplett verändert.
Genau.
Ja, also das ist jetzt sowieso alles nicht mehr vergleichbar wie in Anführungszeichen damals. Ne? Also damals 2013, 2015 und war es ein anderer Recruiting-Markt als jetzt. Aber auch zwischen diesen Ländern gab es Riesenunterschiede. Ne? Also auch kulturell, was jetzt der Anspruch an Recruiting betrifft. Ne? Also dadurch, dass in Deutschland ein anderes Level an Mitarbeiterloyalität in den Unternehmen ist und auch war, ja, als jetzt vielleicht in UK und USA, ist auch dort ein sehr viel mehr transaktionales Business, ja, da. Und von den Recruitern wird auch nicht so viel vielleicht erwartet an der einen oder anderen Stelle, sondern eher mehr Speed als Tiefe in, ja, der Dienstleistung. Und deshalb gibt es auch eine andere Preispolitik. Und das ist ja auch immer ein Punkt, der, wenn UK-Recruiter auf den deutschen Markt kommen, dass die sich sehr, sehr stark umstellen müssen, wie das hier läuft. Und davon spreche ich nicht von der ganzen Legal- und Compliance-Seite, was jetzt AÜ oder Contracting und, ja, so weiter betrifft. Da ist es ja sowieso in jedem Land anders.
Ja, das höre ich oder habe ich oft Gespräche darüber, dass ich sage, in Deutschland haben wir eine geringe Wettbewerbsdichte in unserer Branche. Ja? Wenn du England siehst, wie viele Staffing-Firmen es auf dem Markt gibt, 6-mal so viel Staffing-Firmen bei 70% Arbeitsbevölkerung, das ist einfach ein ganz anderer Schnack und die kommen nach Deutschland und denke, hier ist fast keine Konkurrenz. Also so sagen mir das die englischen oder amerikanischen Unternehmen, mit denen ich mich unterhalte. Das ist natürlich für einen deutschen Recruiter vielleicht nicht so wahrnehmbar. Der denkt, hier ist eine krasse Konkurrenz, aber ist nicht so.
Ja, gebe ich dir recht. Es ist auch, man sieht es ja auch an der Fragmentierung und der Spezialisierung der Recruiting-Companies in diesen Ländern. Also die müssen über die Nische gehen, um sich zu positionieren, ja, weil der Wettbewerb sehr, sehr hoch ist. Ja. Auch die Generation, wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anschaut, die Entwicklung im MSP-Bereich, also, ja, Managed Service Provision, wo ein Dienstleister quasi die Einkaufsfunktion im Personaldienstleistungsbereich für ein Unternehmen übernimmt, da haben wir hier, war das hier Pioniersarbeit. Wir sind zum Kunden gefahren und sagen, hey, habt ihr mal über ein MSP nachgedacht? Und dort gab es schon zweite, dritte Generation in mittelständischen Unternehmen an MSPs. Ja, also das stimmt schon. Also wir sind in der Evolution, ich würde nicht sagen hinterher, aber läuft mit einem anderen Speed. Aber trotzdem haben wir hier auch grundsätzlich einen anderen Markt. Also man kann einiges lernen, aber man kann nicht alles eins zu eins übertragen auf den deutschen Markt aus meiner Sicht.
Definitiv, aber das bekommt ihr ja gut hin.
Ja, deshalb sind wir ja auch da, um das zu tun. Ja.
Definitiv. In deiner Karriere, Thilo, wie hast du es immer geschafft, das Thema Gesundheit, du bist ja sportlicher Mensch, Familie und Beruf auszubalancieren? Also ich sag mal, 2004 bei Hays war wahrscheinlich nur Arbeit, oder?
Es war nur Arbeit. Ich hatte ja lange Leistungssport gemacht. Wir hatten ja eingangs drüber gesprochen. Ich habe auch tatsächlich eine Zeit lang noch in einem Verein Mannschaftssport betrieben, was natürlich durchaus eine Herausforderung war. Aber mit den heutigen Möglichkeiten, sich fit zu halten, braucht man ja nicht mal mehr irgendwo hingehen ins Fitnessstudio. Ne? Eine Yogamatte kann man auch mal so ausrollen, ja, ne? Oder im Hotel. Und also ich sage mir selbst, man muss es einfach tun und für sich priorisieren. Familie ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Ich habe ja auch eine Tochter, 6,5 Jahre alt. Und ich merke einfach, die Zeit geht schnell rum und ich will nicht den Fehler machen, das zu verpassen. Also ich schneide es mir einfach raus. Und da bin ich, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber dieser Covid-Zeit ein bisschen dankbar, weil sie gerade in der Zeit aufgewachsen ist und sehr klein war. Das heißt, ich hatte notgedrungen viel Zeit mit ihr verbracht. Das heißt, wir konnten ganz toll eine Beziehung aufbauen. Und im Anschluss durch diese Flexibilität mit Heimarbeitsmöglichkeiten ist es natürlich toll, wenn man jetzt auch in einer Managementfunktion ist und nicht immer nur präsent sein muss im Office, kann man halt einfach auch mal ein paar Dinge tun, wenn die Kleine dann im Bett ist. Ja.
Ist das mehr akzeptiert? Das wäre früher bei uns gar nicht gegangen.
Ich werde aber auch meinen Mitarbeitern, ich rede mit meinen Mitarbeitern, die Familie haben, auch darüber und es ist Prio 1. Familie ist Prio 1 und es muss es auch bleiben.
Ja, es ist ein langer Weg Vor 20 Jahren hätte man das definitiv anders gesagt, gell?
Ja, es war eine andere Zeit. Damals heißt, du brauchst ja eigentlich gar keine Freunde haben.
Ja, wir hatten ja uns und die Bierrunden am Ende des Tages.
Genau, das war dann die Familie. Ja, genau. Und bei vielen ist es ja dann auch tatsächlich zur Familie geworden. Definitiv. Und da sind auch tolle Beziehungen entstanden. Also
ja.
Wir wollen es auf gar keinen Fall missen.
Ist so. Und jetzt sind dir ja extrem viele gefolgt zu NLS Firecroft. Das heißt, du musst auch ein gutes Netzwerk unterhalten. Was sind deine Netzwerkregeln?
Meine Netzwerktipps? Ja, also erstmal, du brauchst das richtige Netzwerk, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Leute ich im LinkedIn-Netzwerk habe, aber es ist am Ende die Qualität. Wenn du dann 150 Leute von den 6000 oder was gutes Netzwerk sind und wir sitzen ja auch hier, du bist ja wahrscheinlich einer der besten Netzwerker in unserer Branche.
Danke.
Genau. Und darum geht's, denke ich, halt einfach auch, ja, dass man das richtige Netzwerk hat. Und wenn dann hinzukommt, dass man auch noch eine gute Kultur pflegt, dann ist das natürlich ein Multiplikator, ja, dass ein gutes Netzwerk plus die Qualität oder das, was man tut. Ja. Und ich denke, das haben nicht nur ich, aber auch mein Management-Team geschafft, da auch einen guten Stand zu haben in der Branche und nicht nur die Brand zu etablieren, sondern auch was unsere Unternehmenskultur betrifft. Und das ist, denke ich mal, für den Part entscheidend gewesen. Ja,
ja, über NLS Firecroft unterhalten wir uns gleich. Die letzte Frage zu deiner Person. Erzähl uns noch so einen kleinen Secret vom Herrn Grams, was die Audience nicht so weiß.
Ich habe mal in einer Heavy-Metal-Band gesungen.
Aha.
Und habe mich aber dann doch für den Sport entschieden.
Und war das entweder oder? Sport oder Heavy-Metal?
Yes, ja. Also ich hatte entweder Leistungssport oder mit der Band im Proberaum. Ich denke, meine Gesundheit bedankt sich im Nachhinein dafür, dass ich mich für den Sport entschieden habe.
Ja.
Dennoch juckt es mich immer mal wieder. Also ich bin auch nicht besonders musikalisch. Also Metalband ist hin oder her. Am Ende war es die Rhythmusgitarre.
Ja.
So ein paar Barré-Akkorde habe ich hinbekommen und ins Mikrofon schreien hat auch geklappt. Ich sag mal so, nach meiner Sportkarriere, jetzt hat es mich ja dann, wie vielleicht du auch weißt, hat es mich ja nochmal gejuckt. Da haben wir nochmal ein Musikvideo gemacht zu Weihnachten mit ein paar Kollegen aus der Branche.
Da kann ich mich dumpf dran erinnern.
Das war 2019, haben wir es für einen guten Zweck aufgenommen.
Ja, genau.
Und das ist sicherlich ein Fun-Fact, dem gespendet. Auch jeder zugänglich ist. Die Band heißt 4A Vision, also 4A Vision.
Ja, können wir den Link Christmas in die Shownotes reinpacken?
Absolut, ja.
Machen wir gern.
Ist uns gut gelungen. Und jetzt kommt ja dann auch wieder die Zeit, wenn man aus dem Fenster schaut, bei 9 Grad, heute ist Jäckchen und den Schal an. Da kriegt man schon wieder weihnachtliche Gefühle.
Definitiv. Und Exkurs. Was ist deine Lieblings-Metal-Band?
Metallica.
Ja?
Ich war zuletzt, letztes Konzert hier in München, habe ich gesehen. Für mich einfach die Band, die mich auch in meiner Jugend abgeholt hat. Und es ist geblieben. Also ich habe 1992, habe ich sie zum ersten Mal live gesehen.
Wow.
In Mannheim auf dem Maimarkt. Ich habe es jetzt in München gesehen. Davor war es Hockenheim und dann waren sie in Mannheim. Das ist auch ein paar Jahre her, aber es glaube ich, es war sogar 2022. Bin mir gar nicht so sicher. Und dann bin ich mit der S-Bahn nach Hause gefahren, da saß einer neben mir und ich habe ein Foto gemacht von der Karte von damals für 50 Mark, Maimarkt Gelände Metallica, der ist komplett ausgerastet, er hat gesagt, das ist sehr irre. Und es ist auch eine Band, die jede Altersgruppe anspricht. Also wenn ich auf so ein Konzert gehe, da ist es wirklich nicht nur die alten Säcke, sorry, wenn ich das jetzt so sage, so wie ich, sondern auch wirklich die Jungen, die sich für die Musik begeistern und es ist für mich eine sehr spezielle Band, ja.
Was ist dein Lieblingslied?
Eigentlich Master of Puppets.
Pulling the Strings.
Ja, spannend. Nicht nur eigentlich, sondern es ist Master of Puppets.
Ja, ist ein gutes Lied. Dann lass uns mal zu NLS Firecroft übergehen, weil wir sind international unterwegs, aber viele deutsche Rekruter haben Berührungsängste zu Engländern, Amerikanern, wie auch immer, zu internationalen Staffing-Firmen. Wahrscheinlich, weil es viele versucht haben, gescheitert sind, es nicht geschafft haben, wie du das gesagt hast, diese andere Gangart auf den deutschen Markt anzupassen. Erzähl mal ein bisschen was über NLS Firecroft, was ihr da anders macht. Wer ist es überhaupt? Weil ihr wart Competitor, aber viele kennen es gar nicht, obwohl ihr einer der 10 größten Engineering-Staffing-Unternehmen in der Welt seid. Klär uns auf.
Also NLS Firecroft, und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Firecroft nicht richtig aussprechen kann. Es gelingt eigentlich keinem, und wenn man es nicht schon 10-mal gehört hat, vom Management. NLS und Firecroft sind vor exakt 4 Jahren gemerged und waren bis dahin mit die dominanten Player, vor allem im Oil and Gas Staffing Markt.
Genau.
Ja, beide Unternehmen gibt es schon seit den 70er Jahren.
Ja.
In Deutschland weitgehend unbekannt bis dahin, aus dem schlichten Grund, weil sie in der Branche unterwegs waren, die in Deutschland einfach nicht so dominant, weniger dominant ist.
Oil and Gas, gell?
Genau, also NES, und deshalb haben wir auch ein Business jetzt in Deutschland und auch in der Schweiz. NES hat sich dazu entschlossen, zu diversifizieren. Also wir sind ein globales Engineering-Staffing-Unternehmen in der Prozessindustrie, also mit einem starken Schwerpunkt in der Prozessindustrie, und haben jetzt angefangen, uns zu diversifizieren in andere Bereiche. Ich meine, Oil und Gas, wissen wir ja alles, irgendwann mal auch ein endliches Thema. Und diese Skills, die wir in 45 Ländern, über 100 Offices haben wir, weil wir auch mit den Kunden mitgewachsen sind. Also es ist so, dass NES ja die großen Key-Accounts in der Oil- und Gas-Branche in alle Länder begleitet hat und dort nicht nur das Staffing gemacht hat, sondern auch HR-Services, ne? Mobility Solutions, Visa, Insurance und so weiter. Und durch dieses Netzwerk hilft uns natürlich jetzt auch andere Global Player, die hohen Maß Ingenieursbedarfs haben, zu unterstützen. Und da haben wir uns halt dazu entschieden, Richtung Chemie zu gehen, Richtung Pharma, Power and Renewables, Wasserstoff ist gerade ein großes Thema. Und das war eigentlich dann auch der Businessplan für Deutschland, genau diese Branchen hier mit unseren Dienstleistungen zu bedienen.
Vielleicht ist dann noch erwähnenswert, dass so ein Single-Position-Recruiter, wie wir bei Hays gewesen sind, wahrscheinlich bei der Herausforderung, die NES in Dubai oder Abu Dhabi hat, mit den Ohren schlackern würden, weil das sind CapEx-Projekte, da wird irgendwas Großes gebaut, da gibt es ein Excel-Spreadsheet mit 800 Listen-Positionen und der wird dann NES geschickt und dann dürft ihr von A bis Z alles rekrutieren. Also so Großprojekte zu rekrutieren, kennt man ja kaum in Deutschland. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund von euch, oder?
Ja, erstens das, aber es ist auch tatsächlich so, dass jedes Land andere Anforderungen hat. Also unsere Kollegen in Middle East vor allem sind wahnsinnig erfolgreich, aber nicht nur, was das Recruiting betrifft, sondern zum Beispiel in Saudi-Arabien ist Visa-Beschaffung ein Riesenthema. Ja. Und eigentlich verdienen wir damit mehr Geld als mit der Rekrutierung. Und ich denke auch, was jetzt, du hast ja auch gefragt, was jetzt NES ausmacht, auch jetzt im Vergleich zu anderen Unternehmen. Ich denke, dass es liegt hauptsächlich daran, dass kommend von dieser globalen Betreuung und auch der globalen Sichtweise, Kunden zu betreuen und dann die Dienstleistungen in den Ländern auszurollen, wir weniger diesen Silo-Ansatz haben, wie viele haben, eigene Landesgesellschaft, eigene Datenbank, wir rekrutieren für deutsche Kunden, deutsche Kandidaten, haben wir halt eine Struktur von Anfang an gehabt, dass wir ein überregionales Vertriebsstruktur haben, aber auch Account Management, was uns natürlich dazu befähigt, dann den Kunden besser zu verstehen und der Kunde auch das Gefühl hat, da weiß die rechte Hand, was die linke macht. Das ist der Vorteil, allerdings muss man natürlich dann schon, ist es ein sehr hoher Aufwand an Informationsfluss, ja, und Koordination. Und
die Reibungsenergie von Recruitern in unterschiedlichen Ländern abfangen.
Ja, aber es funktioniert. Wir haben die Mechanismen in place. Also mal, es ist ja nicht nur, dass man im Vertrieb zusammenarbeitet, sondern die Finanzsysteme müssen ja dann auch irgendwie funktionieren.
Ja.
Das haben die sehr gut hinbekommen. Und das war auch der Grund, warum ich da hin wollte, weil das Thema International Collaboration ist das, was mir in der Branche so ein Stück weit fehlt in vielen Bereichen. Das ist auch definitiv unser USP.
Und hat wahrscheinlich bei Spencer Ogden auch nicht besonders gut funktioniert.
Das will ich jetzt gar nicht mal so beurteilen. Ich sag mal so, ich glaube, NES macht schon mit am besten.
Ja, ich kenne ja beide Firmen, würde ich auch sagen. Und wo steht ihr gerade in Deutschland und wo sind da deine Herausforderungen? Mit was kämpfst du gerade?
Wo stehen wir in Deutschland? Wir sind jetzt aus der Start-up-Phase schon länger raus, ja, sind eigentlich jetzt ein Mittelständler, haben jetzt über fast 45 Mitarbeiter in Mannheim, Nürnberg, wir haben Zürich als Office, haben jetzt Hannover, einen kleinen Standort aufgemacht und es ist kommend von Thilo, klappt den Laptop auf und kümmert sich um alles, hin zu Strukturen schaffen, aber dennoch durch diese Dynamik der Größe und auch des Marktes, ja, kämpfe ich immer mal wieder mit der Vielfalt der Aufgaben. Es ist gar nicht mal so sehr die Zeit, also dass man sagt, ich habe jetzt hier 16-Stunden-Tage, das ist es nicht, um Gottes Willen, aber man hat wirklich, also die Varianz an Aufgaben täglich ist halt kognitiv herausfordernd, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, verstehe ich. Habe ich auch gehabt. Stellt ihr da eher erfahrene Vertriebler ein oder sind es auch Rookies, die ihr ausbildet? Wie geht ihr davor?
Sowohl als auch.
Ja.
Ich denke, es muss kulturell passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass wir alle ein relativ breites Aufgabenspektrum haben, ist das Thema Vertrauen bei uns ganz groß und auch nicht nur ein Schlagwort, sondern anders funktioniert es nicht, gerade auch dieses Wachstum herzustellen. Auch Leute, die sagen, ich oder bei Menschen, wo wir das Gefühl haben, die können Verantwortung für ein Ergebnis übernehmen. Klar muss man einem Rookie es beibringen, wie das Business läuft und an die Hand führen und eine gute Einarbeitung, gutes Leadership machen. Aber die Grundmentalität muss stimmen und da versuchen wir in der Auswahl sehr, sehr genau zu sein. Also wir stellen sowohl als auch ein und wir gucken auf das richtige Mindset und wir sagen nicht, wir müssen jetzt hier am 1.11. drei Leute einstellen, sondern es muss die richtige Person sein und da warten wir auch dann lieber.
Und habt ihr auch eine Generation-Challenge oder bei euch weniger?
Du sprichst jetzt das berühmte Generation Z-Schlagwort an.
ZB.
ZB, ZB. Ich,
XYZ New Work.
Ja, ich bin ja
der Kollege jetzt, sagen.
Ich bin ja Generation X noch, der ich Klassiker, auch. Damals noch mit Statussymbolen zu locken gewesen für irgendwelche Aufgaben, die mir keinen Spaß gemacht haben. Scherz war jetzt natürlich jetzt etwas überspitzt dargestellt, aber das war ganz weit weg, liege ich jetzt dann doch nicht mit meinen Ausführungen. Wir haben, ich denke, kein Generationenproblem. Das würde ich jetzt nicht sagen. Man muss sich aber drauf einstellen. Und wenn wir jetzt auch das Thema KI und so weiter, man muss auch gewisse Sachen, glaube ich, einfach auch mal loslassen. Grundsätzlich denke ich, dass die jüngeren Leute mehr über Purpose gehen. Also das, was ich hier mache, das muss auch eine Bedeutung haben. Und da, glaube ich, ist die Recruiting-Branche eine Branche, die einen Riesenvorteil hat gegenüber anderen Branchen. Weil wir, also mehr Purpose geht ja noch gar nicht. Und wenn man dann noch in der Branche unterwegs ist, wie
Renewables,
also da ist man ja im Epizentrum unseres Deutschland-Takts, ja, würde jetzt der Kanzler sagen. Ja. Und da denke ich, das muss man aber dann auch rüberbringen, ja, und nicht sagen, hier guck mal, du kriegst einen schicken Dienstwagen, man muss halt jeden Tag ins Büro kommen.
Ja. Da, und 10 Cold Calls machen.
Und auch 10 Cold Calls machen. Dieses Thema ist auch immer ein wichtiges Thema, ja. Das Thema, wie mache ich Performance Management? Da mussten wir uns einfach gnadenlos umstellen.
Ja.
Man kann Performance Management machen und das ist auch nochmal vielleicht ein anderer Ansatz. Wir denken es vom Ergebnis her, das heißt, wir tracken auch über unser CRM-System die Opportunities.
Ja.
Also es gibt ein CapEx-Projekt oder es gibt die Möglichkeit, irgendwo einen Rahmenvertrag zu generieren. Das wird dann als Opportunity bei uns angelegt und dann generieren wir die Actions dazu, ja, die natürlich auch dann wieder KPIs hinter sich haben, aber es ist klar, um was es geht und nicht einfach nur, du schlagst Telefonbuch auf, ruf 200 Leute an, irgendwas wird hängen bleiben. Das funktioniert heute nicht mehr. Das
ist ein spannender Ansatz, weil kennen wir ja alle aus der Vergangenheit, so eine Rahmenvertragsverhandlung mit einem Großkunden, der dann über Jahre hinweg Revenue einspielt, ist unheimlich umfangreich mit vielen Parteien und da mussten wir früher trotzdem unsere Call Calls weitermachen, ja, das hat gar keinen interessiert. Und wenn man das eher im gesamtheitlichen Ansatz sitzt, wenn halt jemand gut darin ist, Großkunden zu gewinnen mit Rahmenverträgen, dann ist da eine Wertschöpfung dahinter, die nicht über 10 Qualitätskontakte am Tag abbildbar ist.
Ja, ich glaube, wir zwei sind auch so eine Generation, die das Thema so ein bisschen satt hat. Aber wir reden tatsächlich immer noch drüber. Das ist immer ganz witzig.
Gebrannte Kinder, gell?
Ja, genau. Aber von nichts kommt nichts und es stimmt halt nach wie vor. Es ist halt dieser Platte, ist kein Kalenderspruch. Es ist einfach so, man muss auch was tun. Nur ich denke, wenn man das Ziel vor Augen hat, dann macht man es dann halt einfach auch, ja?
Ja, klar. Ich meine, Leistung ist immer noch, wenn du mehr leistest, bist du immer noch schneller am Ziel. Das hat sich nicht geändert. Es ist nur die Frage, ob du es smart machst oder total stupide.
Ja.
Und ich glaube, wir haben es zum großen Stück weit ziemlich stupide durchgezogen früher. Hat auch zum Ziel geführt, aber anders.
Mein ersten, ich sage, mache ich jetzt nochmal eine Anekdote.
Ja, Anekdoten sind gut.
Mein erster Cold Call, also ich hatte diese berühmte Kundenliste als Rookie, bei der man nichts falsch machen konnte. Ne? Also die Kunden, die man nicht verbrennen kann.
10 Kunden.
Ja, wenn überhaupt. Und oder wo halt schon 5 Kollegen vorher nichts gerissen haben. Ne? Und ich saß wirklich jetzt nur so eine Stunde vorm Telefon, damals noch richtiges Telefon mit Draht und allem drum und dran. Und habe dann mich dann endlich dazu durchgerungen, die Nummer zu wählen von einem IT-Leiter in einem mittleren Industrieunternehmen. Und schlussendlich ging der Anrufbeantworter ran. Ja, man hat sich groß vorbereitet, man hat ja seine Liste, was sind so meine Fragen, wie gehe ich durchs Gespräch, schwitzige Hände, rufst an, dann ging der Anrufbeantworter an. So, dann habe ich direkt aufgelegt und dann kam, da habe ich gesagt, so, jetzt musst du einfach, jetzt hat doch dein Mentor dir gesagt, dann hinterlass eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Und dann hatte ich gedacht, okay, allen Mut zusammengenommen, ich rufe an und habe halt tatsächlich gehofft, dass er nicht rangeht, damit ich eine Nachricht nach Lehrbuch auf dem Anrufbeantworter hinterlassen kann. Und in dem Moment, dann kam halt der Text, Herr so und so.
Geht da ran.
Nee, geh da nicht ran, dann pieps und ich kriege einen Hustenanfall und hustet dem Mann 30 Sekunden aufs Band. Und das war mein erster Cold Call.
Schöne Geschichte, ehrliche Geschichte. Ja. Toll, dass du sie erzählt hast.
Und jetzt kommt's und danach habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich habe dem 20 Sekunden drauf geguckt, da habe ich angerufen, habe mich dafür entschuldigt. Er hat nie zurückgerufen.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Tolle Geschichte. Okay. Jetzt muss ich schauen, wie ich die Überleitung zur Branche finde. Aber jetzt hast du ja unterschiedliche Länder gesehen und auch wie die Branche unterschiedlich wahrgenommen wird. Also ich persönlich finde, dass Vertriebsrollen in Amerika oder in England wesentlich höherwertig wahrgenommen werden. Siehst du das auch so? Weil wir machen ja Vertrieb.
Wir machen Vertrieb. Wir machen Vertrieb in alle Richtungen. Also wir machen den wahrscheinlich auch komplexesten Vertrieb, wenn man die Steuerung der Prozesse noch nimmt. Also ich hatte auch letztens mit einem Kollegen gesprochen. Es heißt ja immer, man macht ja kein Rocket Science. Aber Ganz ehrlich, manchmal fühle ich mich so. Vielleicht machen wir tatsächlich Rocket Science, nur wir werden einfach auch immer so skeptisch belächelt, so nach dem Motto, die rufen zwei Leute an und dann zählen sie die Kohle. Ja, also das ist nicht Recruiting. Das ist ein sehr harter Job. Ja. Es gibt verschiedene Wege zum Erfolg. Ja, also das ist auch einer meiner wichtigen Erkenntnisse aus der Zeit, in der ich jetzt da arbeite, im Recruiting und gerne arbeite, ist, dass es so unterschiedliche Menschen gibt, die mit unterschiedlichsten Wegen zum Erfolg kommen und dass den die finden muss und fördern muss als Führungskraft. Das ist auch Rocket Science, ist auch wahnsinnig schwer. Und da gebe ich dir recht. Ich glaube, im Vergleich zu anderen Vertriebsjobs sind wir vielleicht immer so ein bisschen, man weiß nicht genau, was die machen und auch aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, vielleicht auch so ein bisschen belächelt, weil wir haben ja auch kein Produkt dabei. Wir verkaufen jetzt nicht den neuen 5er BMW, sondern wir verkaufen eine Dienstleistung für alle Beteiligten, für den Kandidaten. Aber
da gebe ich dir recht. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Von meiner Frau, die Schwester arbeitet im Softwarevertrieb und die war bei uns und hat mal so bei uns gearbeitet. Ich habe dazu gehört, was die eigentlich die ganze Zeit macht und dachte, die ist super erfolgreich, verdient richtig viel Geld. Aber ich habe mir gedacht, was macht denn die? Das sind irgendwelche Vertragslisten ankreuzen, ausfüllen, umbenennen. Also den ganzen Tag mit Kunden irgendwelche Dinge ab. Das fand ich total langweilig irgendwie. Was ich an dem Tag von ihr wahrgenommen habe, dachte ich mir, du bist ja mehr administrativ als vertrieblich. Du unterhältst dich hier mit dem Prokuristen von der anderen Firma darüber, ob 15-2-1 jetzt A oder B ist. Also so spannend wie bei uns fand ich das gar nicht.
Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum viele gute Leute aus unserer Branche, die mal in eine andere Branche gewechselt sind, also abgeworben wurden von ihren Kunden, was ja bei uns durchaus üblich ist. Ja. Ne? Da gibt es ja die großen Firmen mit den drei Buchstaben ne? Und die dann wieder zurückkommen, weil die sagen, das ist ja ein ganz anderer Job. Das hat ja mit dem, was ich unter Vertrieb verstehe, nichts zu tun. Ja. Oder ich kann, oder sie wechseln in Einkauf und kommen dann zurück und sagen, also ich kann hier viel mehr bewegen in dieser Branche als jetzt bei den Kunden, die vielleicht die schönere Cafeteria haben und auch tolle Gehaltsbänder. Aber die merken dann erst den Purpose, wenn man mal woanders war. Genauso wie mit dem Auslandsthema, dass wenn man mal im Ausland gearbeitet hat, hat man einen ganz anderen Blick auf das, was man kann und das auch, was man will.
Und auch, was man nicht kann.
Richtig, habe ich genauso gelernt. Also da gibt es eine ganze Latte.
Was denkst du, sind die Herausforderungen unserer Branche in den nächsten 10 Jahren?
Die sind sehr unterschiedlich. Ich denke, es gibt ja für unsere Branche hat ja die großen Big Player und die kleinen, vielleicht agileren, aber Nischenplayer, die aber vielleicht nicht diese Investitionskraft haben.
Ja.
Da sind die Herausforderungen sehr, sehr unterschiedlich. Die Großen haben natürlich damit zu kämpfen, dass es vor allem in Deutschland gerade einen wirtschaftlichen Umbruch gibt. Also wir wissen nicht, wie es endet, welche Branchen am Ende wie dastehen. Stichwort Automobilindustrie.
Ja.
Das ist natürlich eine ganz klare Herausforderung, sich darauf einzustellen als Big Player, der ja schon, der entsprechend auch ein Spend hat bei dem einen oder anderen Kunden.
Ja.
Und die Kleinen müssen halt darauf achten, dass sie auch auf die richtige Nische bauen
und
halt
technologisch,
und technologisch mithalten können. Ne? Also das Thema KI ist ja auch klar, das muss ja in jedem Podcast wenigstens einmal kommen. Das, ja,
KI.
Halt die Größeren schneller und besser investieren.
Ja.
Wir setzen es ein.
Wenn sie es tun.
Sollten sie.
Ja.
Es gibt Leute in unserer Generation, die, ich habe einen O-Ton gehört von einem Kollegen, das sage ich natürlich nicht, wer es gesagt hat, gemeint, ChatGPT einsetzen zur Hilfe beim Anschreiben oder KI einsetzen, das will ich nicht. Ich will nicht, dass meine Recruiter faul werden.
Hm.
Was natürlich aus meiner Sicht der falsche Ansatz ist. Ja, nicht sehr langfristig gedacht, ja. Aber unser Unternehmen, wir setzen KI bei den Backoffice-Prozessen aktuell schon ein und auch in unserer CRM-Software. Natürlich entwickelt sich das noch, ne? Es ist noch nicht optimal. Aber ich denke, dass wir in einem Jahr ein ganz anderes Bild haben als heute.
Bevor wir zur Schnellfragerunde übergehen, mein lieber Thilo, was war denn dein schönster Upskill-Moment bisher?
Na klar, also kann es ja nur einen geben. Also wir haben letztes Jahr einen Award gewonnen.
Ah,
falls du dich erinnerst,
wir standen auf
der Bühne zusammen. Ja. Da muss ich sagen, das war einfach toll. Ja, ich hatte auch zwei Kolleginnen dabei, die mich schon lange begleitet haben. Die eine Kollegin war die Anna Herzog, die schon seit Anbeginn dabei ist, also mit der Personalnummer 2. Und die Sonja Methan, die ich schon sehr, sehr lange kenne in der Branche.
Klar,
und sie ist auch in der Branche, glaube ich, recht bekannt. Unsere Legals- und Compliance-Officerin, die mit mir auch schon bei Spencer Ogden vorher war und jetzt bei NES wirklich einen fantastischen Job macht, genauso wie Anna, mit den beiden vorne auf der Bühne zu stehen und zu sagen, Leute, wir haben hier wirklich was bewegt. Das war ein toll, also war schon ein richtiger Gänsehautmoment.
Schön. So soll es sein. Habt ihr auch verdient gehabt.
Vielen Dank.
Ich war nicht in der Jury, aber die Jury war sehr eindeutig in ihrer Wahl. Gut, dann bist du bereit für die Schnellfragerunde.
Nee.
Du darfst nur.
So was, vor allem, ich weiß ja nicht, was kommt.
Ja.
Also wirklich nicht. Man
was
denkt ja immer,
dir?
So Podcasts sind immer so arg vorbereitet, aber ich habe jetzt echt keine Ahnung.
Du darfst nur mit Ja oder Nein oder der vorgegebenen Antwortmöglichkeit antworten. Mhm. No Bullshit.
No Bullshit. Okay.
Keine Monologe, nur Real Talk. Bist du fertig?
Ja.
Work live oder Work live?
Live live.
Auch schön. Machen wir mal weiter. Mhm. Welche Vertragsart schlägt in deinem Herz? Contracting, Perm? Du wolltest jetzt schon antworten. Oder Arbeitnehmerüberlassung?
Ganz klar, ich hab Contracting-DNA.
Da sind wir gleich. Warst du jemals Top-Biller?
Ja, zweimal. Bin auch ausgezeichnet worden.
Hast du einen Stift bekommen?
Yes, zwei.
Wie viel hast du gebildet damals? Weißt du es noch?
Viel. Es gab einen großen, auch einen Kunde mit vier Buchstaben in Ludwigshafen. Mhm. Und das lief kann sehr gut vorstellen. Eine Zeit lang. Wobei ich aber auch sagen muss, es ist immer Teamwork. Wir haben ein tolles Teamwork gehabt, damals mit der Heike Kuck. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie noch kennst. Ja. Wir haben also wirklich viel und hart dran gearbeitet, den Kunden aufzubauen. Und der Kollege Carlos Frischmuth hatte vorher den Kunden ja auch schon betreut. Und da war es jetzt nicht so, dass ich das von null gemacht habe. Aber ja.
Wie viele Runner habt ihr gehabt in der Spitze?
Ich glaube fast 70 oder 75.
Zu zweit? Mhm. Also schon ganz schönes Brett. Gibt es heute, glaube ich, fast nicht mehr sowas. Intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Absolut intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Da antworte ich jetzt länger drauf, nehme ich mir mal raus.
Nee.
Dann Farmer.
Was ist das absolute Must-Have-Tool, was jeder Recruiter heute benutzen muss?
Zettel und Stift.
Was? Zettel und Stift?
Ja.
Ja.
Wer schreibt, der bleibt. Also es ist wirklich so, ich nehme immer noch ein Notizbuch mit und das Wichtigste muss man sich notieren,
ja,
aus meiner Sicht.
Zur Verinnerlichung, gebe ich dir recht. In eurer Firma, ist es remote oder im Office?
Beides.
Und 5 oder 4 Tage Woche?
Wir machen 5.
Und bleibt auch so?
Weiß ich nicht.
Euer Kununu-Score?
4,7, glaube ich.
Klasse. Welchen Muskel muss jeder bei euch mitbringen? Ein Skill?
Drive.
Und wie sieht eure Kultur aus? Deutsch, Englisch oder international?
Wir sind ein deutsches Office.
Und seid ihr zurückhaltend, angepasst oder progressiv?
Progressiv, definitiv.
Was ist dein Lieblings-Recruitment-Spruch?
Nicht lamentieren, sondern faktorieren.
Kommt der von Christian Steg?
Nein, von LK Krause.
Der
laut mal ganz liebe Grüße. Und da gibt es natürlich auch eine Story dazu. Der ist natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint.
Ja, klar.
Aber es geht wirklich darum, dass man extrem viele Höhen und Tiefen in diesem Business durchmacht. Ne, man kann einen super Job machen und am Ende springt einem der Kandidat ab und so weiter. Und dann macht man sich Mut mit so ein paar Chaka-Sprüchen. Damals war das auch wahnsinnig witzig und ein super Spirit. Und das war damals unser Spruch. Und der ist hängen geblieben. Das ist einfach auch lustig.
Nicht lamentieren, sondern faktorieren.
Ja.
Was
um wieder das Klischee des Recruiters zu bedienen.
Natürlich. Ja. Natürlich. Was ist das größte Missverständnis über unsere Branche?
Das größte Missverständnis ist, dass die Menschen uns egal sind, sonst nur um Abschluss geht. Und man kann nicht erfolgreich sein in der Branche, wenn man keine Beziehung zu den Leuten hat, mit denen man zusammenarbeitet.
Gebe ich dir recht. Ist unsere Branche ein Baby, ein Kleinkind, Jugendlich, Erwachsen oder Rentner in Deutschland?
Ein Erwachsener definitiv, auch wenn es noch nicht so viele gibt, aber ja.
Und sind wir untereinander kollegial, kompetitiv oder halsabschneiderisch unterwegs?
Kollegialer
als vorher. Mhm. Und sind wir rightly paid, overpaid oder underpaid?
Immer underpaid.
Mhm. für die Arbeit, die wir leisten, gell?
Wir sorgen für einen großen Teil der Wertschöpfung, ja?
Ja, stimmt. Das Getriebeöl der deutschen Wirtschaft, sage ich da immer. Das war meine Schnellfragerunde. Hast du gut gemacht. Dann würde ich dir jetzt die Möglichkeit geben, der Audience deine 50 Cents mit auf den Weg zu geben.
Also ich denke, zur Recruiting-Branche, was ich auch gelernt habe im Ausland, alles ist ein People-Business.
Ja.
Wir sind alles nur Menschen.
Ja.
Wir machen unseren Job. Wir machen den Job gerne und ich glaube das, und deshalb habe ich auch gesagt, kollegialer, gerade in der Schnellfragerunde, das sollten wir auch mehr pflegen. Stichwort EBSCO-Netzwerk, ihr macht da ganz tolle Arbeit. Da sind tatsächlich die Engländer und Amerikaner viel weiter und als ich den Kulturschock Deutschland-Amerika machte, klar ist es gerade, New York ist hartes Business, es ist das härteste, aber die Kollegen haben Respekt voreinander. Es gibt ein Netzwerk. Man spricht miteinander. Natürlich alles innerhalb der Compliance über Sorgen und Nöte. Und es ist viel kollegialer, wenn man mit dem Wettbewerb spricht. war es damals. Und ich denke, das hat sich in Deutschland sehr gebessert. Die Kollegen gehen aufeinander zu mit dem nötigen Respekt. Es sind tiefe Freundschaften entstanden. Das war damals, als wir gestartet, definitiv nicht so. Es hatte auch seine Gründe. Und da bin ich froh, dass sich das entsprechend jetzt geändert hat und dass ihr auch einen Beitrag leistet von EBSCO. Und ich kann auch jedem Kollegen auch nur sagen, geht auf die Kollegen zu, sind meistens echt dufte Typen. Männer, ich meine natürlich damit Männer, Frauen und so weiter, sehr, sehr tolle Kolleginnen und Kollegen, die es gibt, tolle Manager, jeder ist auf eine andere Art erfolgreich und da gibt es viel zu lernen, viel anzuschauen und lasst uns miteinander sprechen.
Mit diesen Worten schließen wir den Podcast, weil wir sind schon wieder am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du heute Gast bei mir warst.
Vielen Dank.
Und vielen Dank, lieber Zuhörer, vielen Dank, liebe Zuhörerin, dass du uns heute zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, unser nächster kommt schon wieder in 2 Wochen. Du kannst dich gerne mit uns vernetzen und natürlich eine positive Bewertung hinterlassen. Ich wünsche dir viele Abschlüsse, ein gutes Geschäft und bleib gesund.
Bis dann. Danke dir. Merci.
Wie sagt man in Mannheim?
Ciao.
Ciao.
Wir haben so viele große italienische Community, da sagt man bei uns auch Ciao.
Ciao. Das war schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge Recruitment on the Road, dem Staffing-Podcast von EBSCO Deutschland. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Lennox Group.